SRF 1.
Hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Im privaten Kreis sind ab kommender Woche nur noch Treffen mit höchstens 5 Personen erlaubt. Vor allem Familien schränkt das ein. Aber
ich finde, dass diese Regel tatsächlich ist eine der wichtigsten Maßnahmen.
Sagt dazu die Epidemiologin Nicola Lowe von der Covid-Taskforce. Die schwierige Suche nach dem Ursprung der Pandemie. Ein Expertenteam der WHO ist heute in Wuhan gelandet. Regierungskritiker fürchten aber, dass sie nichts zu sagen haben. Auch einige Republikaner haben im US-Repräsentantenhaus für das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump gestimmt. Dieser habe den Sturm aufs Kapitol angezettelt.
And if that is not impeachable, I don't know what is.
Wenn das kein Grund ist für ein Impeachment, was dann? Fragte zum Beispiel Adam Kinzinger rhetorisch. Nicht alle in der Partei vertreten aber diese Linie. Und im Tagesgespräch um 1 haben wir die Präsidentin des Schweizerischen Wissenschaftsrats zu Gast. Wir sprechen mit Sabine Süss-Trunk über das Zusammenspiel zwischen Politik und Wissenschaft, das längst vor Corona von Bedeutung war. Im Studio sind Brigitte Kramer und Ursula Vogler mit den Nachrichten.
In der Schweiz kommt es wegen Schneefällen zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen. Verschiedene Straßen und Bahnlinien sind wegen Lawinengefahr gesperrt und einzelne Touristenorte zurzeit nicht erreichbar. Die Rätische Bahn hat auf mehreren Strecken den Betrieb eingestellt. Da auch viele Straßen gesperrt sind, ist etwa im Bündner Oberland die Region Diesentis von der Umwelt abgeschnitten. Auch Arosa ist nicht mehr erreichbar. Die Bahnverbindung vom Kanton Uri in den Kanton Wallis ist ebenfalls unterbrochen. Deshalb ist auch der Autoverlad durch den Furka-Tunnel eingestellt. Im Obergoms ist zudem die Hauptstraße gesperrt. Einzelne Lawinen haben Straßen verschüttet. Nach bisherigen Informationen kam dabei niemand zu Schaden. Das Institut für Schnee- und Lawinenforschung warnt vor einer großen Lawinengefahr in den Bergen. Es sei bis zu 1 Meter Schnee gefallen und es komme noch mehr dazu. Im Flachland bleibt die Situation auf den Straßen weiter angespannt. Das Gesetz über polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus kommt voraussichtlich zur Volksabstimmung. Bei der Bundeskanzlei haben mehrere Parteien und Organisationen über 140.000 Unterschriften eingereicht. Das teilen die jungen Grünliberalen mit, sie waren an der Unterschriftensammlung beteiligt. Für ein Referendum sind 50.000 Unterschriften nötig. Das Referendumskomitee kritisiert, das Gesetz schränke die Freiheit jedes Einzelnen schwer ein. Es könnten präventiv Kontaktverbote ausgesprochen und Menschen elektronisch überwacht werden. Wer übers Internet Waren oder Dienstleistungen beziehen will, muss sich in der Regel dafür identifizieren. Das sei bisher umständlich, findet der Bundesrat. Er befürwortet darum die Vorlage zum EID-Gesetz, zu dem Gesetz für eine elektronische Identitätskarte. Das Gesetz schaffe die Grundlage für eine vom Bund anerkannte elektronische Identität, schreibt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement. Nur die technische Umsetzung werde an private Unternehmen ausgelagert, der Bund behalte seine hoheitlichen Aufgaben. Gegnerinnen und Gegner kritisieren die Herausgabe eines amtlichen Ausweises durch private Anbieter. Sie haben das Referendum ergriffen. Über das Gesetz wird am 7. März abgestimmt. In Belgien hat die Polizei mehr als 100 Personen vorläufig festgenommen, nach Ausschreitungen bei einem Polizeiposten in der Hauptstadt Brüssel. Das teilt Justizminister Vincent van Quickenborne auf Twitter mit. Gestern Mittwoch hatten nach Medienberichten etwa 500 Personen protestiert gegen den Tod eines 23-jährigen Mannes. Dieser starb letzte Woche nach einer Kontrolle durch die Polizei. Nach der Polizeikontrolle sei der Mann geflohen, dann gefasst und auf den Polizeiposten gebracht worden, so die belgische Staatsanwaltschaft. Wenig später sei er im Spital gestorben. Die Staatsanwaltschaft will die Ursache des Todes untersuchen. Griechenland fordert von der Europäischen Union mehr Unterstützung bei der Rückführung abgewiesener Asylsuchender in die Türkei. Die Türkei weigere sich wegen der Corona-Pandemie, insgesamt 1450 Flüchtlinge zurückzunehmen, teilte das Migrationsministerium in Athen mit. Man erwarte, dass die Türkei die Rückführung von Flüchtlingen auf der Grundlage der gemeinsamen Erklärung mit der EU akzeptiere, erklärte Migrationsminister Notis Mitarakis. Insgesamt befinden sich nach Angaben der griechischen Koordinationsbehörde für Asyl mindestens 17.000 Flüchtlinge und Migranten auf den Inseln. Das Wetter. Bis morgen Mittag fällt anhaltend Schnee, im westlichen Mittelland unterhalb von 400 bis 800 Metern, teilweise auch Regen bei 0 bis 5 Grad. Vor allem am Alpennordhang gibt es größere Neuschneemengen, die Lawinengefahr ist groß. Im Süden ist es teilweise sonnig bei 6 bis 13 Grad.
Die Kommentarspalten waren voll, die Emotionen gingen zum Teil hoch, nachdem der Bundesrat gestern über strengere Corona-Maßnahmen informiert hatte. Mit der Verschärfung sollen das mutierte Coronavirus eingedämmt und das Gesundheitswesen entlastet werden. Die Maßnahmen gelten ab nächstem Montag. Unter anderem dürfen sich im privaten Rahmen nur noch maximal 5 Personen treffen, Kinder inklusive. Wie viel Sinn macht diese Regelung und was bedeutet sie für Familien? Noemi Ackermann ist diesen Fragen nachgegangen.
Familien mit 3 Kindern können wegen der neuen Regel bis Ende Februar keine andere Person mehr treffen. Kinder werden bei der 5er-Regel nämlich mitgezählt. Alle müssten nun die Maßnahmen mittragen, sagt Philipp Gnägi, Direktor von Pro Familia, dem Dachverband der Familienorganisationen in der Schweiz.
Ja, ich glaube, so alle müssen das berücksichtigen. Die Lage ist schwierig für alle, auch für Familien.
Und doch sei die Situation jetzt anders als noch im März im Lockdown.
Die Schulen und die externen Betreuungsstrukturen sind offen. Und das ist ganz wichtig für die Familien. So, die Kinder können in die Schule gehen, das war nicht der Fall im März. Das ist der erste Unterschied. Und der zweite Unterschied, und das betrifft auch alle Personen, wir reden jetzt von einer begrenzten Periode und wir reden von jetzt 6 Wochen Ende Februar und es gibt ein Licht, die wir auch beobachten können und im März, das war nicht der Fall.
Nicola Lowe ist Epidemiologin an der Universität Bern und Mitglied der wissenschaftlichen Covid-Taskforce. Sie sagt, diese Massnahme, die 5er-Regel, sei sinnvoll.
Diese Regel macht sicher Sinn. Und ich finde, dass diese Regel tatsächlich ist eine der wichtigsten Maßnahmen.
Im Privaten käme es öfters zu näheren Kontakten, im Gegensatz etwa zur Schule.
Dann in der Schule müssen sie auch Schutzkonzepte haben, die Übertragung zu minimieren. Aber in der privaten Sphäre, wenn sie Kinder oder Erwachsene sich treffen, ist es wirklich schwieriger, zum Übertragen zu kontrollieren.
Es gehe darum, die Kontakte zu beschränken, wo es kein Schutzkonzept gibt.
Desto weniger Personen, dass wir uns treffen, umso besser die Prävention. Wenn wir wirklich in kleine Kreise uns treffen, dann hat das Virus weniger Gelegenheit zum Übertragen.
Nicola Lowe sagt, sie hätte sich noch strengere Maßnahmen gewünscht, für Skigebiete beispielsweise. Diese müssten nun halt die bestehenden Schutzkonzepte verschärfen. Schuld an Übertragungen wollten sie ja sicher nicht sein.
Noemi Ackermann. Ein ganzes Jahr ist seit dem Ausbruch der Corona-Krise verstrichen und erst heute sind Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO in Wuhan gelandet, dort, wo das Virus mutmaßlich seinen Ursprung hat. Bei ihrer Untersuchung sind die Experten auf die chinesischen Behörden angewiesen. Diese entscheiden unter anderem, was und wen sie sehen dürfen. Ob auch regierungskritische Stimmen gehört werden, ist äußerst fraglich. China-Korrespondent Martin Aldrovandi hat mit einem solchen Kritiker sprechen können.
Zhang Hai verfolgt die WHO-Mission besonders genau. Die lokalen Behörden, sagt er, hätten die Viruskrise vertuscht. Vom WHO-Team erwartet er jetzt eine gründliche Untersuchung. Sie sollen dem Ursprung des Virus nachgehen, sagt Zhang. Am liebsten hätte er, wenn die Mission auch den Schuldigen für die Krise findet. Auch wenn die WHO im Vorfeld deutlich machte, dass dies nicht das Ziel der Mission sei. Changhai schwankt zwischen Wut und Verzweiflung. Vor knapp einem Jahr hat er seinen Vater verloren. Mitte Januar 2020 hatte sich Changs Vater in einem Spital in Wuhan mit dem Virus angesteckt. Als die Behörden noch behaupteten, das Virus sei nicht von Mensch zu Mensch übertragbar. Zhang hat bei Chinas oberstem Gerichtshof eine Klage eingereicht gegen die Lokalregierung. Doch bisher ist das Gericht nicht darauf eingegangen. Zusammen mit anderen Angehörigen hat er auch schon an kleinen Kundgebungen teilgenommen, die von den Behörden teilweise toleriert werden. Oder er gibt Interviews an ausländische Medien. Changhai sagt, er würde gerne mit dem Untersuchungsteam der WHO Kontakt aufnehmen. Ich hoffe, dass ich sie treffen kann. Wenn sich die WHO-Delegation auch mit den Angehörigen der Opfer trifft, können sie von uns aus erster Hand erfahren, was passiert ist. Den chinesischen Behörden und den Medien traut Changhai nicht mehr. Seit einigen Monaten streuen diese Zweifel am Ursprungsort des Virus, berichten darüber, dass das Virus womöglich gar nicht aus China stamme. In unserem Land gibt es Leute, die verantwortungslos sind, die sagen, das Virus sei aus anderen Ländern eingeschleppt worden. Aber ich weiß, die Viruskrise ist in Wuhan ausgebrochen. Ich bin ein Zeuge. Doch an Menschen wie Changhai hat die Regierung wenig Interesse. Im Gegenteil, die Behörden hätten massiv Druck auf ihn ausgeübt, klagt Zhang. Er und andere Angehörige von Opfern sollen endlich Ruhe geben, heißt es. Doch dafür hat Zhang gar kein Verständnis. Was ich tue, ist doch patriotisch. Ich liebe dieses Land. Ich hoffe, dass sich dieses Land weiterentwickelt. Egal, ob sie Druck machen oder mich bedrohen, ich lasse mich nicht aufhalten. Es sei ihm schon klar, sagt Zhang, dass es schwierig werde, mit den Delegationsteilnehmern überhaupt in Kontakt zu treten. Und sollte es nicht klappen, hoffe er, dass sie hier in China ihre Verantwortung wahrnehmen und nicht einfach nur hierher kommen, sich etwas umsehen und dann wieder abziehen.
18 Minuten vor 1, Sie hören Rendezvous mit diesen weiteren Themen. Ein indischer Konzern verbreitet gezielt Falschinformationen, um Pakistan zu diskreditieren. Ob die indische Regierung die Hände im Spiel hat, ist nicht bewiesen. In ihrem Interesse sind diese Fake News aber allemal. Dann Frauen vor. Bei der Wahl der Journalistinnen und Journalisten des Jahres belegten Frauen in 10 von 11 Kategorien den ersten Platz. Und das hat durchaus Gründe. Und kurz vor 1, Frédéric Bajac heißt der Gewinner des diesjährigen Grand Prix Literatur, der vom Bundesamt für Kultur vergeben wird. Frédéric, wer, mögen Sie jetzt vielleicht fragen, denn in der Deutschschweiz kennt man diesen Schriftsteller kaum. Wir stellen ihn vor. Zuerst in die USA. Denkwürdiges gestern Abend im Repräsentantenhaus.
The resolution is adopted without objection. The motion to reconsider is laid upon the table.
Eine Mehrheit der Abgeordneten hat sich für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Trump ausgesprochen. Damit ist Donald Trump der erste Präsident der US-Geschichte, der sich ein zweites Mal einem Impeachment stellen muss. Für die Mehrheit des Repräsentantenhauses ist klar, Donald Trump hat seine Anhänger mit martialischen Worten zur Erstürmung des Parlamentsgebäudes angestachelt. Neben den Demokraten haben auch 10 Republikaner für die Eröffnung des Verfahrens gestimmt. Donald Trumps Partei befindet sich in einer Zerreißprobe, zeigt der Bericht von USA-Korrespondent Matthias Kündig.
Ein trauriger Tag sei es, sagte Nancy Pelosi, die demokratische Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, als sie kurz nach der Abstimmung die Anklageschrift gegen Donald Trump unterzeichnete.
I sadly and with a heart broken over what this means to our country, of a president who would incite insurrection, will sign the engrossment of the article of impeachment.
Das Amtsenthebungsverfahren sei leider nötig, weil Trump einen gewaltsamen Aufstand gegen den Staat angezettelt habe.
Today, in a bipartisan way, the House demonstrated that no one is above the law, not even the President of the United States.
Eine Mehrheit der Abgeordneten aus beiden Parteien habe klargemacht, dass niemand über dem Gesetz stehe, so Pelosi. Tatsächlich haben sich neben den Demokraten auch 10 republikanische Abgeordnete für ein Impeachment von Donald Trump ausgesprochen. Einer von ihnen ist Adam Kinzinger aus dem Bundesstaat Illinois. In einem Interview mit dem Fernsehsender PBS fragte er rhetorisch, wenn Amtsenthebung zu einem Aufstand nicht Grund genug ist für eine Amtsenthebung, was dann?
When you have the President of the United States incite and send and ignite a mob to attack the Article I branch, that is nothing short of an insurrection. And if that is not impeachable, I don't know what is.
Er sei sich bewusst, dass er wegen seiner Stimme gegen den Präsidenten nun mit Todesdrohungen rechnen müsse und mit einer Abwahl in 2 Jahren.
I know the ramifications will be big, but that's not why I took this job, just to get re-elected.
Einige der 197 Republikaner, die sich gegen das Amtsenthebungsverfahren aussprachen, zeigten sich zwar ebenfalls empört über das Verhalten von Präsident Trump. Sie kritisierten aber gleichzeitig, dass die Impeachment-Abstimmung nach nur 3-stündiger Debatte durchgeführt wurde. Die junge Abgeordnete Nancy Mace aus South Carolina behauptete gegenüber CNN, das abgekürzte Verfahren verletze geltende Regeln.
Even if we think the guy is guilty as hell, which many of us do, there is a process, we have a rule of law, we have a constitution that we must follow.
Unbeeindruckt vom eingeleiteten Amtsenthebungsverfahren zeigte sich der ehemalige republikanische Präsidentschaftskandidat Mike Huckabee. Verfassungsrechtlich dürfe der Senat gar nicht mehr über die Absetzung von Trump entscheiden, wenn dieser das Weiße Haus verlassen habe, behauptete er gegenüber dem konservativen Sender Fox News.
The constitutional scholars, I mean not the partisans, all of them say that there is no basis to try a private citizen. And that's what they would be doing from the moment Donald Trump leaves office.
Präsident Trump äußerte sich bisher noch nicht öffentlich zur Entscheidung im Repräsentantenhaus. In einer Videobotschaft behauptete er jedoch, die Menschen, die das Kapitol letzte Woche gestürmt hätten, seien keine echten Trump-Anhänger gewesen.
No true supporter of mine could ever threaten or harass their fellow Americans. If you do any of these things, you are not supporting our movement, you are attacking it.
Für den republikanischen Parteistrategen Michael Allen kommt diese halbherzige Distanzierung von Gewalt zu spät. In der Sendung NewsHour von PBS betonte er, Trump setze die republikanische Partei eine Zerreißprobe aus.
I think it's nearly a civil war within the Republican Party, not one of violence, but of one where we debate the role of President Trump in the Republican Party going forward.
Ganz gleich, ob der Senat Trump schließlich absetzen und von politischen Ämtern ausschließen werde, bei den Republikanern tobe bereits ein erbitterter Kampf um die Zukunft der Partei, mit oder ohne Trump.
Der Bericht von Matthias Kündig. Indien und Pakistan sind nicht die besten Freunde, im Gegenteil. Wie gezielt Indien dem Erzfeind zu schaden versucht, zeigt nun die Recherche von belgischen Journalisten. Sie haben eine groß angelegte Desinformationskampagne ans Licht gebracht. Demnach verbreitet ein indischer Konzern seit 15 Jahren auf über 750 vermeintlichen Nachrichtenportalen Fake News, Falschnachrichten und benutzt dafür auch europäische Politiker. Südasien-Korrespondent Thomas Gutterson.
Es war ein sonderbares Schauspiel, als im Oktober 2019 eine Gruppe von Europaparlamentariern die abgeschottete Region Kaschmir besuchte. Auf indischen Newskanälen wurde gezeigt, wie die Gäste auf Holzbooten über den Dalsee geführt wurden. Die Abgeordneten genossen sichtlich ihren Ausflug. Die Reise fand statt 2 Monate, nachdem die Regierung der Region ihre Autonomierechte entzogen hatte und dort eine weitreichende Ausgangssperre verordnet hatte. Unabhängigen Journalisten sowie Vertretern der indischen Oppositionsparteien wurden jedoch Besuche verweigert. Das wurde von den Europapolitikern mitunter kritisiert, doch war Kritik wahrlich dünn gesät während diesem geführten Besuch durch Kaschmir, der Indien den Rücken stärken sollte in seiner Terrorismusbekämpfung.
Terrorism in Kashmir is not problem only of India. It's our problem also, and obviously we support India.
Sie würden Indien unterstützen im Kampf gegen Terrorismus, sagte etwa der polnische Abgeordnete Richard Czarnecki von der rechtskonservativen polnischen Regierungspartei PiS. Derselbe Czarnecki, der gut einen Monat zuvor in Brüssel sagte, dass Terrorismus in Kaschmir nicht etwa vom Mond käme, sondern vom benachbarten Pakistan.
Ich terroryści, oni nie spadli z księżyca, oni niestety przechodzili od sąsiada.
Czarnecki sowie andere Politiker auf der Kaschmir-Reise schrieben wiederholt Kommentare auf verschiedenen Newsportalen, um Indien im Kampf gegen Pakistan zu unterstützen. Diese Kommentare wurden von der indischen Presseagentur ANI aufgenommen. Nicht als unabhängige Kommentare, sondern als offizielle Meinung des Europäischen Parlaments. Die Agenturmeldungen weckten den Anschein, Europa unterstützte Indien gegen Pakistan. Das machte den auf Fake News spezialisierten Journalisten Alexandre Alaphilippe stutzig.
How come that a media that nobody knows about in Brussels is quoted in one of the biggest press agencies in India as an independent media when we find out actually none of the journalists exist?
Wie könne es sein, dass komplett unbekannte News-Webseiten von der größten indischen Presseagentur zitiert werden, wenn noch nicht einmal die Journalisten dieser Webseite existierten, fragte Alaphilippe in einem Interview auf The Quint, einem auf Überprüfung von Fakten spezialisierten Nachrichtenportal. Alaphilippe und sein Team des EU Desinfolab kamen einer 15 Jahre dauernden Desinformationskampagne der indischen Srivastava-Gruppe auf die Schliche. Ein Konzern mit vielen Standbeinen, darunter auch Medien.
They did this with a combination of fake organizations, fake media.
Die Srivastava-Gruppe hätte gezielt pro-indische und somit antipakistanische Berichte und Kommentare auf über 750 Newsportalen in 116 Ländern veröffentlicht. Die Berichte seien aber nicht journalistisch redigiert worden, sondern lediglich kopiert. Allein durch die große Anzahl der Berichte hätten deren Inhalte eine gewisse Legitimität erhalten, sodass sie auch von unabhängigen indischen Medien aufgegriffen worden seien. Doch die Srivastava-Gruppe geht noch einen Schritt weiter. Sie unterhält mehrere Denkfabriken und NGOs, sagt Alaphilippe in Interview gegenüber The Quint.
Most of these organizations have been accredited, whether in the UN or at the European Union Parliament on the Transparency Register.
Diese Organisationen seien an der UNO in Genf oder der EU in Brüssel akkreditiert, betrieben dort Lobbyarbeit und führten Demonstrationen sowie Werbekampagnen durch. So haftete etwa 2017 an den Genfer Trams eine Werbung mit den Worten Freiheit für Baluchistan, einer pakistanischen Region an der Grenze zu Iran und Afghanistan, in der es immer wieder zu Aufständen kommt. Die Affäre damals zog weite Kreise, dem Schweizer Botschafter in Islamabad drohte die Ausweisung. Dieselbe Werbekampagne sah man auch in London und auf dem Times Square in New York. Sie wurden von der Srivastava-Gruppe finanziert und von den hauseigenen Medien in 750-facher Ausgabe in der Öffentlichkeit verbreitet. Ob die indische Regierung hinter diesen Kampagnen steht, ist nicht bewiesen. Die Regierung von Narendra Modi bestreitet jedenfalls, Desinformation zu betreiben. Das sagte ein Sprecher des indischen Außenministeriums, kurz nachdem die Recherchen des EU-Disinfolab zur Srivastava-Gruppe veröffentlicht wurden.
As a responsible democracy, India does not practice disinformation.
Bei der Kaschmir-Reise der Europaparlamentarier stand jedenfalls auch ein Termin mit Premierminister Narendra Modi auf dem Programm. Auch diese Reise wurde von der Srivastava-Gruppe organisiert. Auch wenn keine direkten Verbindungen zwischen der Gruppe und der indischen Regierung bestehen, dienen deren Desinformationskampagnen den Interessen der Regierung.
Zeitenwende oder Zufall? Das fragte das Branchenmagazin Schweizer Journalist in der letzten Ausgabe. Der Grund: bei der Wahl der besten Journalistinnen und Journalisten des Jahres gingen 10 von 11 Auszeichnungen an Frauen. Nur gerade in der Kategorie Sport holte sich ein Mann den Titel. Tatsächlich sind Schweizer Journalistinnen auf dem Vormarsch. Sie steigen zu Ressortleiterinnen oder Chefredaktorinnen auf und sie übernehmen Verantwortung auch in sogenannten harten Ressorts wie Wirtschaft und Politik. Medienredaktor Klaus Bonanomi.
Frauen schreiben nicht nur die elegantesten Kolumnen und Texte im Kultur- und Gesellschaftsressort. Nein, die Auszeichnungen des Branchenmagazins «Schweizer Journalist» zeigen, Frauen recherchieren vermehrt auch brisante Stories, etwa zu den Crypto-Leaks. Und sie glänzen auch in Polit- und Wirtschaftsressorts. Zum Beispiel Olivia Kühni. Sie leitet beim Online-Magazin «Republik» die Wirtschaftsredaktion und ist soeben zur Wirtschaftsjournalistin des Jahres gewählt worden. Sie freut sich für sich und für ihre ausgezeichneten Kolleginnen.
Zuerst einmal ist es wirklich ein schönes Gefühl, dass man diese Stimmen jetzt hört,
dass es auch selbstverständlich wird. Ich glaube, die Frauen sind auf dem Vormarsch. Ich glaube, es wird auch in den Redaktionen einiges getan, dass man die Frauen auch zu Wort kommen lässt.
Bei der Republik selber versuche das Redaktionsteam bewusst, Frauen zu fördern. Das heiße etwa,
dass man anders miteinander spricht in Sitzungen, dass man jüngere Frauen ermutigt, dass man ihre Ideen nicht abklemmt. Und ich glaube schon, dass das langsam Wirkung zeigt.
Und Frauen übernehmen mehr Verantwortung. Zum Beispiel Andrea Fopp. Sie ist seit letztem Sommer Chefredaktorin von Bajour, dem neuen Basler Online-Magazin.
Ja, die beiden Bajour-Gründer Matthias Zender und Hansi Voigt sagten immer, sie wollen eine Redaktion ohne Gorilla-Journalismus. Also sprich eine Redaktion, in der das beste Argument zählt und nicht unbedingt der am lautesten brüllt, gewinnt. Und vielleicht kommt man da halt eher auf Frauen als auf Männer.
Und dies gelte nicht nur für neue Medien wie Bajour oder die Republik.
Mich dünkt, gerade in den letzten 2 Jahren versuchen die verschiedensten Medienhäuser verstärkt, Frauen zu befördern. Und wenn man das eben versucht, dann klappt es häufig auch.
So leitet seit Anfang Jahr bei CH Media eine Frau die Zentralredaktion mit. Und Le Temps wird neuerdings von einer Frau geführt. Und dennoch sei der Frauenanteil in den Top-Etagen immer noch klein, gibt David Sieber vom Branchenmagazin «Schweizer Journalist» zu bedenken.
Ja, es gibt noch wenige Frauen in den Chefetagen. Das wird sich ändern. Es ist wirklich etwas passiert. Es ist eine Dynamik und ein Selbstvertrauen. Frau will es jetzt auch wissen und das ist ja auch gut so.
Sieber war zuvor selber Chefredaktor bei der Südostschweiz und der BZ Basel. Und er stellt fest,
es hat sich wirklich etwas verändert. In meiner Zeit war es zum Beispiel sehr, sehr schwierig, Frauen in Verantwortung zu nehmen, in hierarchische Verantwortung, Ressortleiterin und so weiter. Und da hat sich doch einiges geändert, zum Beispiel auch bei den Arbeitsbedingungen, dass heute Teilzeit möglich ist, Top-Sharing möglich ist und so weiter.
Mehr Frauen im Team und mehr Frauen in Führungspositionen, das nütze nicht nur den Frauen selber, betont Olivia Kühni von der Republik.
Man spürt dann auch oder man sieht mit der Zeit, wie ganz andere Ideen zustande kommen, neue Ansätze zustande kommen, mehr Teamarbeit entsteht. Und das ist nicht etwas, was nur gut wäre für Frauenförderung, sondern generell einfach für die Qualität.
Und das wiederum sei wichtig, wenn die Medien ihr Publikum auch künftig erreichen wollten.
Jedes Jahr zeichnet das Bundesamt für Kultur das Lebenswerk einer bedeutenden literarischen Person der Schweiz aus. Dieser Preis, der Grand Prix Literatur, ist nicht der berühmteste und aufsehenerregendste Literaturpreis unseres Landes, aber mit 40.000 Franken der am höchsten dotierte. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an den französisch-schweizerischen Schriftsteller, Zeichner und Herausgeber Frédéric Bajac. In der Deutschschweiz ist er allerdings kaum bekannt. Michael Lusier von der SRF Literaturredaktion stellt den frisch gebackenen Preisträger vor.
Frédéric Bajac ist sicher nicht der Mann der lauten Töne. Kein Großschriftsteller mit einem potenten Verlag im Rücken, der die Buchhandlungen mit immer neuen und neuen Bestsellern beliefert. Frédéric Bajac ist das Gegenteil. Leise, unsicher, suchend, verzweifelt oft und hartnäckig. Aber Frédéric Bajac ist ein Unikat, eine ganz und gar einzigartige literarische Stimme dieses Landes. Dazu ein akribischer Schreiber, ein poetischer Zeichner und vor allem ein unermüdlicher Arbeiter. Geboren wird Bajac 1955 als Sohn des Kunstmalers Jacques Bajac, eines polnischen Emigranten, der 1965 bei einem Autounfall ums Leben kommt und dabei ein riesiges Werk und einen knapp 10-jährigen Sohn hinterlässt, der heute noch von sich sagt, das Kind von damals geblieben zu sein und sich so sein unermüdliches Arbeiten erklärt. Wie auch immer. Tatsache ist, dass Bajac im Verlauf seines über 40-jährigen Schaffens eine neue Buchform erfindet. Eine Buchform, die einerseits aus Texten besteht, Prosa, Dialoge, Lyrik, andererseits aus Bildern, schwarze Tuschzeichnungen. Das Neue daran ist, dass die Zeichnungen weder als Unterstützung noch als Illustrierung des Textes dienen, sondern als eigenständigen Teil des Erzählens. Als Gegengeschichte, als Möglichkeit für den Leser oder die Betrachterin, zwischen Text und Bild etwas Eigenes, Nicht-Erzähltes zu entdecken. Etwa dann, wenn Bajac eine sonnendurchflutete Sommerlandschaft zeichnet und dazu schreibt, es regnet. Erfunden hat er das schon lange, perfektioniert allerdings erst in seinem Hauptwerk, das in den letzten 10 Jahren entsteht, in seinem neunbändigen Riesenwerk Manifest Incertain, auf Deutsch Ungewisses Manifest. Auch diese Idee ist schon älter und basiert auf Bajas Gedanken, nicht etwa über Theorien zu schreiben, sondern über die Zweifel daran oder die Zweifler. Über den politischen Philosophen Walter Benjamin zum Beispiel, der genau in dem Moment am Marxismus zu zweifeln beginnt, als er sich zu ihm bekennt. Und so entsteht ein Werk mit Biografien, die Bajak jeweils mit autobiografischem Material ergänzt und seinen Bildern kombiniert und das jetzt, dank guter Übersetzung und einem leidenschaftlichen Kleinverlag in Biel, immer mehr Menschen auch im deutschsprachigen Raum erreicht, die sich immer mehr für ihn begeistern, wie mich zum Beispiel, der ich mit Frederik Bajak tatsächlich etwas ganz und gar Neues entdeckt habe.
Ja, und wer Lust bekommen hat, etwas von Frederik Bajak zu lesen, die 5 Bände aus Ungewisses Manifest, die bisher auf Deutsch erschienen sind, sind in der Übersetzung von Ruth Gantert bei der Edition Clandestin in Biel erschienen. Es ist eins, gleich im 1. und 4. Wie soll die Wissenschaft sich in die Politik einbringen? Noch nie wurde diese Frage so heftig diskutiert wie jetzt in der Corona-Pandemie. Neu ist die Frage aber nicht. Wir reden darüber mit Sabine Süstrunk, der neuen Präsidentin des Wissenschaftsrats, der den Bundesrat seit Jahren berät. Im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen des Mittags mit Ursula Furgler.
In der Schweiz gibt es wegen Schneefällen zahlreiche Verkehrsbehinderungen. Verschiedene Straßen und Bahnlinien sind wegen Lawinengefahr gesperrt. Einzelne Touristenorte zurzeit nicht erreichbar. Das Gesetz über polizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus kommt voraussichtlich zur Volksabstimmung. Bei der Bundeskanzlei haben mehrere Parteien und Organisationen über 140.000 Unterschriften eingereicht. In Belgien hat die Polizei mehr als 100 Personen vorläufig festgenommen, nach Ausschreitungen bei einem Polizeiposten in der Hauptstadt Brüssel. Zuvor hatten etwa 500 Personen in der Nähe der Wache gegen den Tod eines 23-Jährigen protestiert, der nach einer Kontrolle durch die Polizei starb.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.